Nächster Halt, Universität.
Hi alle zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom 9B-Podcast. Heute wollen wir über die Auswirkungen der Digitalisierung sprechen. Zurzeit wird die Diskussion besonders von einer Anwendung dominiert, ChatGPT. Die digitalen Veränderungen lassen viele Fragen aufkommen. Eine darunter zum Beispiel, welche Berufe nun unter Gefahr stehen durch die radikalen Veränderungen. Über diese Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und auch auf die politischen Redaktionen wollen wir heute mit Professor Busemeyer sprechen. Herr Busemeyer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wollen Sie sich vielleicht kurz selber vorstellen und uns erzählen, was Sie hier an der Uni machen?
Ja, sehr gern. Vielen Dank natürlich auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen heute hier zu Gast sein darf. Ich bin jetzt schon seit über 10 Jahren an der Universität Konstanz, habe 2011 angefangen als Professor für Politikwissenschaft im Fachbereich Politik und Verwaltungswissenschaft. Und da bin ich auch immer. Seit 2019 habe ich aber auch die Ehre, als Sprecher des Exzellenzclusters Politics of Inequality zu agieren. Und das macht natürlich besonders Freude, weil wir hier, denke ich, was Tolles aufgebaut haben in den letzten Jahren. Und wir hoffen natürlich, dass es dann auch in der zweiten Förderperiode der Exzellenzstrategie weitergeht. Inhaltlich befasse ich mich recht stark mit dem internationalen Vergleich von Bildungs- und Sozialpolitik. In den letzten Jahren recht intensiv auch mit der Frage, wie sind die Einstellungen zum Sozialstaat unter den Bürgerinnen und Bürgern und wie hängen diese Einstellungen mit politischen Verhalten und Verhaltensmustern zusammen. Und da in diesem großen Bereich auch wiederum ein besonderer Schwerpunkt auf der Frage, wie Sie eben auch schon erwähnt haben, Digitalisierung im breiten Sinne verstanden, also Automatisierung, Digitalisierung, das können wir ja vielleicht auch gleich nochmal diskutieren, was das eigentlich genau bedeutet, auf die sozialpolitischen, arbeitsmarktpolitischen Einstellungen der Betroffenen und auch auf ihre politischen Reaktionen.
Das hört sich ja schon mal interessant an. Sie haben zurzeit ein Forschungsprojekt über die Automatisierung im Arbeitsmarkt. Können Sie vielleicht uns das kurz beschreiben und dann eben vielleicht auch auf die Begriffe Digitalisierung und Automatisierung ein bisschen eingehen?
Ja, sehr gern. Also in dem erwähnten Projekt, das eben auch von dem besagten Exzellenzcluster finanziell unterstützt wird, untersuchen wir in zwei Teilprojekten sozusagen in einem ersten Schritt erstmal, wie sich Digitalisierung, technologischer Wandel auf diese individuellen Einstellungen zum Sozialstaat auswirkt. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe als Arbeitnehmer, ich bin direkt betroffen von diesen technologischen Veränderungen, welche Reaktionen wünsche ich mir dann von der Politik? Möchte ich gerne mehr Investitionen in Bildung oder möchte ich gerne mehr Investitionen in die Arbeitslosenversicherung? Möchte ich vielleicht lieber ein bedingungsloses Grundeinkommen, Reduzierung der Arbeitszeit oder solche Dinge? Also da haben wir quasi eigene Umfragedaten erhoben. Wir haben eine große ländervergleichende Studie durchgeführt. Da haben wir auch die Daten schon vorliegen. Wir sind gerade dabei, das zu analysieren, die wir in insgesamt 6 verschiedenen Ländern durchgeführt haben. Deutschland, USA, Schweden, Spanien, Japan und Polen. Also wirklich eine große Bandbreite mit so um die 9000 Befragten, die da teilgenommen haben. Also eine Online-Studie, auch da sozusagen die Nutzung der digitalen Technologie. Und das ist also der erste Schritt, wo es quasi um die Mikroebene der individuellen Betroffenen geht. Und im zweiten Schritt, das steht dann nächstes und übernächstes Jahr an, untersuchen wir dann in Fallstudien, wie auch die politischen Entscheidungsprozesse dazu aussehen. Also reagieren die PolitikerInnen tatsächlich auf die Befürchtungen der BürgerInnen oder machen sie irgendwas anderes und gehen sozusagen in ihren Reaktionen am Bedarf vorbei? Das ist sozusagen auch die Frage der Responsivität, inwiefern die Politik reagiert auf das, was die BürgerInnen selber wünschen.
Okay, hört sich sehr intensiv an. 9000 Befragte sind wahrscheinlich auch ein großes Umfeld, ein großes Spektrum. Haben Sie sich da an Universitäten orientiert oder wie sind Sie auf die Leute gekommen in Ihrem Forschungsprojekt?
Ja, das haben wir an der Stelle outgesourced, wie man so schön auf Vordeutsch sagt. Also das ist auch in dem Bereich üblich. Sie brauchen ja eine repräsentative Stichprobe und ich habe das erste Mal so eine große Erhebung durchgeführt. Das ist jetzt auch schon fast 10 Jahre her, im Jahr 2014. Damals waren es noch Telefoninterviews. Das wurde auch von einer Umfragefirma durchgeführt damals im Auftrag von uns. Da muss man sehr stark darauf achten, dass man über die Stichprobenziehung bis hin zur Übersetzung der Fragebögen und so weiter das alles irgendwie sehr akribisch macht. Und da arbeitet man eben mit speziellen Umfrageinstituten zusammen, die außeruniversitär sind, die dann quasi nur diese Erhebung machen. Und jetzt in dem konkreten Fall haben wir es online gemacht und da gibt es quasi große Online-Pools von potenziell befragbaren Menschen, die von diesen Umfrageinstituten gepflegt werden und dann sucht man sich oder dann wird eine Stichprobe aus diesen Pools gezogen.
Okay. Sie meinten jetzt gerade, dass Sie sowas früher auch schon mal gemacht haben. Und das finde ich eigentlich auch ein interessantes Thema, weil klar, jetzt haben wir ChatGPT und auch andere Programme, die sowas, die Texte regenerieren können oder auch Bilder oder Musik selber machen können. Aber die Digitalisierung hat ja jetzt gerade nicht begonnen. Wir sind ja schon seit langem in einer radikalen, fortschrittlichen Entwicklung. Das heißt ja, wir mussten uns ja schon öfters anpassen und Sie haben vielleicht dann früher auch schon mal eben ein Projekt gehabt, wo man sich vielleicht mit was anderem befassen musste. Sind solche Veränderungsprozesse inzwischen nicht eigentlich Normalität?
Ja, also die Frage des technologischen Wandels ist eine ganz alte Frage in der Sozialstaatsforschung, weil, wenn man so will, der Sozialstaat, der moderne Sozialstaat ist ja eine Folge der ersten großen technologischen Revolution, nämlich der industriellen Revolution Ende des 19. Jahrhunderts. Und das war eine technologische Veränderung. Damals ging es natürlich nicht um Digitalisierung, aber es ging um the rise of the machines, also das Aufkommen von Maschinen, von maschineller Produktion. Und damals sind natürlich auch extrem viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Und der Sozialstaat war eine Reaktion darauf, dass viele große Teile der Bevölkerung verarmt sind, arbeitslos wurden und deswegen man auch den Sozialstaat gegründet hat. Und insofern ist es eine alte Frage in der Sozialpolitikforschung, welche Auswirkungen hat technologischer Wandel oder auch Globalisierung auf sozialstaatliche Entwicklung? Das ist also an der Stelle eigentlich nichts Neues. Andererseits gibt es schon verschiedene Gründe zu sagen, dass jetzt die aktuelle Welle von technologischem Wandel, die wir erleben, was anderes sein könnte und das also qualitativ eine andere Dimension erreichen könnte. Warum? Weil Sie haben es auch schon angesprochen, dass eben das Beispiel ChatGPT, was jetzt aktuell durch die Medien ging, vor ein paar Jahren waren es vielleicht andere technologische Neuerungen, aber die Veränderungsrate, also die Geschwindigkeit, mit der wir durch diese technologischen Veränderungen gehen, sind einfach enorm hoch und sind viel schneller als frühere Wellen von technologischem Wandel. Das heißt, es bleibt viel weniger Zeit für Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik, sich an diese Veränderungen anzupassen. Das Zweite ist, es gibt quasi bestimmte Arten von technologischer Veränderung, die auf einen Schlag potenziell sehr viele Berufe und Arbeitsplätze eliminieren könnten. Und da braucht es quasi nur einmal jemanden, der diese Technologie erfindet und dann hat man technologisch das Problem gelöst und potenziell direkt ganze Berufsgruppen eliminiert. Ein Beispiel wäre die vollautomatisierte Supermarktkasse. Anderes Beispiel wären selbstfahrende Autos und selbstfahrende LKWs, die dann quasi Taxifahrer und LKW-Fahrer überflüssig machen würden. Und gerade durch dieses exponentielle Wachstum oder die exponentielle Entwicklung von künstlicher Intelligenz, allgemein nicht nur ChatGPT, sondern insgesamt, kann da schon noch was auf uns zukommen sozusagen, wo dann letztendlich die sozialpolitischen Anpassungsreaktionen vielleicht ganz neue Arten von Sozialpolitik auch fordern müssen. Also es gibt schon einige Gründe zu sagen, dass dieses Mal tatsächlich was anderes, also eine andere Qualität von Veränderungen da ist als früher.
Sie haben eigentlich schon meine Anschlussfrage beantwortet. Ich wollte nämlich eben gerade fragen, als Sie gesagt haben, es wird jetzt eine größere Dimension und einfach nicht vergleichbar mit den Veränderungen davor. Wer muss denn oder welche Arbeitsgruppe muss denn wahrscheinlich am meisten den momentanen Stand der Digitalisierung fürchten? Ja. Und wer könnte vielleicht auch als Gewinner hervorgehen?
Das ist auch ein ganz interessanter und wichtiger Unterschied der aktuellen Welle von technologischen Veränderungen im Vergleich zu früheren Wellen, weil bei früheren Wellen und auch gerade wenn es um Globalisierung geht, kann man recht klar sagen und kann das auch empirisch zeigen, dass es dass vor allen Dingen diejenigen, die weniger gebildet sind, die geringere Einkommen haben, am stärksten negativ betroffen sind von diesen Dingen, weil es quasi in der Globalisierung die Tätigkeiten, die niedrig qualifiziert sind relativ schnell dann in andere Länder verlagert worden und so weiter. Bei der aktuellen Welle der Digitalisierung kann das anders sein, weil ChatGPT zum Beispiel eben nicht nur, also eben nicht unbedingt einfach qualifizierte Tätigkeiten überflüssig macht, sondern auch recht anspruchsvolle Tätigkeiten. Man denke etwa an den Einsatz von KI im Bereich der Rechtsberatung, aber auch sowas wie medizinische Beratung oder Diagnose sogar, vielleicht sogar kreativ. Es gibt ja gerade einen Streik der Filmschaffenden in Hollywood, die Angst haben vor KI. Ich habe letzte Woche den neuen Indiana Jones Film gesehen, wo ja sozusagen auch mit Hilfe von KI Harrison Ford noch mal ein paar Jahre jünger gemacht wurde. Das ist schon recht beeindruckend, was da inzwischen möglich ist. Und insofern ist das, was jetzt neu ist an der Sache, auch, dass dieser Veränderungsdruck nicht nur sozusagen auf den ganz unteren Einkommens- und Bildungsschichten konzentriert ist, sondern bis hoch in die Mittel- und obere Mittelklasse geht, die natürlich trotzdem unterm Strich wahrscheinlich besser durch diese Veränderung durchkommen als viele am anderen Ende der Einkommensskala. Aber es gibt eben auch einige sogenannte personale Dienstleistungen, also persönliche Dienstleistungen, wie zum Beispiel Haare schneiden oder eben vor allen Dingen auch in den sozialen Dienstleistungen, wenn ich jetzt an Erzieherberufe denke oder Altenpflege oder sowas, die entweder sehr teuer sind, das durch Maschinen zu ersetzen oder von den Betroffenen selber wahrscheinlich überhaupt nicht angenommen würden. Also man will ja irgendwie nicht von einem Roboter die Haare geschnitten bekommen, selbst wenn es technisch möglich wäre oder gepflegt werden im Alter. Das sind dann eher tatsächlich diese Art von personennahen Dienstleistungen, die relativ geschützt sind. Und da sehe ich auch eine Chance drin, weil man könnte nämlich, wenn man jetzt eine engagierte sozialstaatliche Politik hat, die genau diese sozialen Dienstleistungen auch weiter ausbaut, dass man da auch eine Chance hat, sozusagen im Sinne von ja, letzten Endes öffentlich geförderter Beschäftigung diesem Veränderungsdruck auch was entgegenzusetzen.
Also es ist sozusagen, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig verstanden habe, Jobs mit persönlichen Beziehungen sind noch nicht so gefährdet wie jetzt Jobs, wo es vielleicht mehr um Kreativität geht im Sinne von gerade bei Bildbearbeitungen oder Videobearbeitungen, da sind wahrscheinlich eher, oder auch eben Texte schreiben, alles, was am Bildschirm gemacht wird, ist wahrscheinlich ein bisschen mehr gefährdet als Jobs, wo man noch sozusagen soziale Beziehungen zu Menschen aufbauen muss.
Genau, die Interaktion.
Ja. Würden Sie sagen, dass heutzutage digitale Kompetenzen und Qualifikationen trotzdem, egal jetzt mal generell, ob das ein digitaler Job ist oder nicht, eine Rolle spielen?
Klar, auf jeden Fall braucht man mehr digitale Kompetenzen in der Universität, aber auch in der Schule, gerade im Bildungsbereich. Ich habe eben auch gesagt, dass ich mich auch recht intensiv mit dem Thema Bildungspolitik befasse. Ja. Da gibt es natürlich gerade in Deutschland enormen Aufholbedarf. Alles richtig, aber ich glaube, dass teilweise die Diskussion auch ein bisschen zu einseitig geführt wird. Es geht nämlich eben nicht nur um digitale Kompetenz, es geht auch darum, es geht auch um MINT-Fächer, aber eben nicht nur, weil vielleicht paradoxerweise, wenn man so will, die Arten von Fertigkeiten und Fähigkeiten, die dann gefragt sind in der digitalisierten Ökonomie, sind eben nicht nur die digitalen Skills, sondern genau die sozialen Skills. Und wenn man ein bisschen überspitzt zu formulieren, wenn wir jetzt sozusagen unser Bildungssystem komplett auf digitale Lehre umschalten und jeder lehrt nur für sich an seinem iPad oder Laptop und interagiert nicht mehr mit anderen Menschen, dann bilden wir die Leute auch nicht aus für die nächste Generation, sondern dann gehen Teambuilding-Skills, soziale Skills, das alles geht ja verloren sozusagen. Und ich glaube, dass man da vielleicht im Moment so ein bisschen, sehe ich da eine gewisse Gefahr, dass man das wiederum zu stark auf das Thema digitale Kompetenzen und MINT und so weiter zuschneidet und diese anderen Aspekte, soziale Fertigkeiten vor allen Dingen hinten runterfallen. Also da sollte man auch weiter dran auf eine gewisse Ausgewogenheit achten.
Okay, also wenn wir jetzt gerade mal das deutsche Bildungssystem anschauen, da sagen ja viele, dass wir noch ein bisschen hinten dran sind, was Digitalität angeht. Aber man sollte sozusagen gleichzeitig, auch wenn wir darin fortschreiten sollten in der Bildung, nicht vergessen, wie wichtig eben auch der persönliche Unterricht ist.
Genau, genau. Also ich denke insofern, dass wir in Deutschland da hinten dran sind, das kann man auch quasi mit harten Daten belegen, ist keine Frage. Aber ich habe auch ein bisschen zu USA geforscht, auch gerade zur Bildungspolitik in USA. Und da sieht man schon, dass in dem Bereich die USA natürlich ein Pionier sind, weil sie eben sehr starke Technologiefirmen haben, die auch mit einer gewissen Marktmacht in die Schulen reingegangen sind. Und dann, ob das jetzt Google mit seinen Chrome-Laptops ist oder Apple mit den iPads, die sozusagen über vergünstigte, in Anführungszeichen, Software- und Hardware-Angebote an die Schulen ihren Weg in die Schulen reingefunden haben und dann auch wirklich teilweise ganz offen kommunizieren mit dem Ziel, Bildung von den Inhalten und von den Methoden her zu verändern. Und was auch konkret Auswirkungen auf die Rolle der Lehrpersonen hat zum Beispiel, dass sie einfach insgesamt weniger wichtig werden, dass es mehr um softwaregestützte, hardwaregestützte Lernformen geht. Ich sage auch nicht, dass es prinzipiell schlecht ist, aber ich sage eben umgekehrt auch nicht, dass es prinzipiell gut ist. Und ich glaube, der Diskurs ist teilweise jetzt so, dass man irgendwie, weil wir in Deutschland da so hinten dran sind, irgendwie ein bisschen eindimensional. Wir müssen jetzt unbedingt Laptops anschaffen und iPads anschaffen und ohne drüber nachzudenken, wie kann man das pädagogisch einfangen und haben wir auch die Expertise in den Schulen, um die Dinge auch sinnvoll einzusetzen. Da gibt es zum Beispiel auch erste Studien dazu, die zeigen ganz klar, dass nur die Tatsache, dass man Bildung auf digitalen Endgeräten vermittelt bekommt, statt auf einer altmodischen Tafel, ändert noch nichts an den Bildungs Ergebnissen, sondern es muss eben auch im Zusammenspiel mit einer entsprechenden Pädagogik passieren und mit geschulten Fachkräften.
Das heißt, dass obwohl jetzt manche Länder vielleicht digitalisierungstechnisch fortschrittlicher in der Bildung sind, kann Deutschland aus den Fehlern und aus den guten Aspekten noch was lernen, wenn wir uns mehr anpassen?
Wenn die Politik lernfähig wäre, dann würde ich sagen, ja, leider ist die Politik nur begrenzt lernfähig, weil es in der Politik natürlich auch immer um Interessen geht letzten Endes. Und die Beharrungskräfte sind schon groß, gerade im Bildungsbereich in Deutschland. Wir haben den Föderalismus, ist es sehr schwierig, Dinge zu verändern. Und potenziell gibt es da natürlich Lernpotenzial. Ich denke schon, dass durch bei aller Kritik an der ganzen PISA-Diskussion, inzwischen ist das ja auch nicht mehr so quasi heiß diskutiert, wie vielleicht vor 20 Jahren, als der erste PISA-Schock kam. Aber diese Art von empirischer Bildungsforschung hat eben auch dabei geholfen, wirklich Ansätze und Instrumente zu identifizieren, die auch bessere Ergebnisse produzieren. Also dass man es quasi wissenschaftlich untermauern kann und nicht einfach nach Bauchgefühl entscheidet, so und so machen wir das jetzt, sondern dass man wirklich auch mit einer gewissen wissenschaftlichen Expertise an bildungspolitische Entscheidungen rangeht. Und da sehe ich tendenziell schon Fortschritte in den letzten Jahren, aber klar, es geht immer noch mehr.
Okay, wenn ich gerade beim Stichwort Politik von der Bildung ein bisschen weg kann in die Politik, wie bewerten Sie denn persönlich die aktuellen politischen Bemühungen für die Auswirkungen in der Digitalisierung oder auch Automatisierung auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland?
Ja, also die Frage ist so ein bisschen, ich könnte zurückfragen, was meinen Sie konkret? Weil ich meine, ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, als würden wir aktuell, wenn Sie jetzt die Tageszeitung aufschlagen, als würde man da nur Reformprojekte sehen, die sich mit dem Thema Digitalisierung befassen, sondern es geht ja wirklich mehr um, klar, Ukraine-Krieg, aber auch Klimapolitik und so weiter. Also sprich, was ich damit sagen will, wie wir in der Politikwissenschaft sagen, die Salienz dieses Themas, die Wichtigkeit, die öffentliche Bedeutung dieses Themas ist relativ gering manchmal, weil es eben irgendwie überall ist. Und verschiedene Aspekte der Digitalisierung sind auch wiederum, also treten in sehr unterschiedlicher Form auf. Also wenn ich jetzt über ChatGPT spreche, ist es was anderes, als wenn ich über den Ausbau von Fertigungsrobotern in der Industrie spreche. Ja. Und das ist wiederum was anderes, als wenn ich über Regulierung von Technologiekonzernen spreche und Datenschutz. Also das sind so viele Themen, die sich irgendwie mit dem Schlagwort Digitalisierung zusammenbringen lassen, dass man auch nicht irgendwie sagen kann, es gibt jetzt eine politische Antwort darauf, sondern das verteilt sich eben in ganz unterschiedliche Bereiche. Und ich glaube schon, dass die Politik Stück um Stück darauf reagiert. Also jetzt vor kurzem, und das wird gerade diskutiert, zum Beispiel ein neues Gesetz für Aus- und Weiterbildung, das gerade den Bereich der Weiterbildung sehr stärken würde. Das ist sicherlich auch eine Reaktion auf das Thema Digitalisierung. Und ich glaube schon, dass das eigentlich auch ein gutes Gesetz werden könnte, weil es da zum Beispiel auch um die Schaffung eines Rechtsanspruchs geht und auch eine finanzielle Absicherung, wenn jemand Weiterbildung machen möchte und so weiter. Also das geht eigentlich schon auch in die richtige Richtung. Aber es ist sozusagen auch wieder nur ein Puzzlestück von einem größeren Ganzen. Und natürlich muss man es auch zusammen sehen mit dem Thema der grünen Transformation. Wir haben in der besagten Umfrage, die ich am Anfang erwähnt hatte, auch ganz genau versucht zu vergleichen, wie reagieren die Befragten auf die sozusagen grüne Energiewende versus Digitalisierung als Herausforderung für den Arbeitsmarkt. Und interessanterweise kann man schon sehen, dass beides schon auch als Risiko wahrgenommen wird. Also klar, die Risiken sind unterschiedlich verteilt. Bei der Energiewende geht es um ganz konkrete Sektoren, erneuerbare Energien versus fossile Energien und so. Und bei Digitalisierung ist es sehr viel stärker verteilt über die ganzen verschiedenen Wirtschaftsbereiche hinweg. Deswegen ist es auch schwieriger, da so eine ganz klare politische Reaktion irgendwie herauszuarbeiten. Das ist bei der grünen Energiewende anders, weil da ist die Vorstellung sozusagen politisch gesprochen irgendwie klarer. Also insofern ist, glaube ich, das Thema insgesamt, auch wenn jetzt, wie Sie sagen, alle über ChatGPT reden, darüber reden alle, aber was jetzt sozusagen getan werden sollte politisch, da müsste man eigentlich noch viel mehr drüber sprechen. Und ich habe das Gefühl, dass der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil schon auch ein paar gute Ansätze hat, aber er dringt irgendwie in dem aktuellen Meinungsklima nur schwer durch mit seinen Themen. So ist das.
Ja, okay, dann versuche ich es vielleicht einfach mal ein bisschen, weil Digitalisierung schon sehr groß gegriffen ist, ein bisschen in kleinere Aspekte zu unterteilen. Denken Sie, es wird Auswirkungen geben auf die soziale Ungleichheit? Muss nicht mal unbedingt in Deutschland sein, kann auch auf der ganzen Welt sein, ob sich die Digitalisierung einfach generell die die Gap, was heißt das auf Deutsch? Tut mir
leid, ich habe keine Lücke.
Die Lücke, ja. Die Lücke zwischen den Schichten vergrößern oder verkleinern kann.
Ja, auch das ist eigentlich eine recht komplexe Frage, weil jetzt aus einem globalen Maßstab betrachtet, könnte man ja sagen, okay, Digitalisierung hat im Zusammenspiel mit Globalisierung eigentlich dazu geführt, dass viele Menschen aus den Transitionsökonomien, also den Wirtschaften, die so quasi zwischen Entwicklungsland und fortgeschrittenen Volkswirtschaften stehen, dass die neue Chancen bekommen haben, die es vorher nicht gab. Also nur mal, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wenn ich ein Paper angenommen habe in der Zeitschrift, freue ich mich natürlich. Wo wird das hingeschickt zum Korrekturlesen? Das wird nach Indien geschickt sozusagen, weil da relativ viele englische Native Speakers sprechen. Inzwischen wird es teilweise sogar von der AI gemacht, also von der künstlichen AI. Also das ist sozusagen, kann man die verschiedenen Fortschritte des technologischen Wandels hautnah erleben. Aber was ich sagen will, also es gibt relativ viele, gerade in einem Land wie Indien, sehr, sehr viele Berufe im Backoffice, die durch die Digitalisierung quasi transferierbar geworden sind. Und das führt zu einem, sag mal, Abnehmen der Ungleichheit in diesen Ländern oder global betrachtet, weil mehr Leute, also Branko Milanovic zum Beispiel, der Ökonom, hat genau dazu gearbeitet, er nennt das die Elefantenkurve, weil sozusagen die globale Mittelschicht, dass der Bauch des Elefanten größer wird dadurch. Dann kommt aber der Rüssel, da gibt es erstmal eine große Lücke wieder, also da geht es erstmal runter. Das sind nämlich dann genau bei uns die niedrig Qualifizierten, die natürlich durch den Aufstieg der etwas besser Qualifizierten in den Transitionsländern direkt in Konkurrenz zueinander kommen. Und die, die dann ganz oben sind, das sind die Hochqualifizierten bei uns, die dann auch durch sozusagen Digitalisierung und auch den Einsatz von KI ihre Produktivität nochmal enorm steigern können. Also sprich, das ist keine einfache Antwort auf diese Frage. Es ist aber nicht so, dass man einfach pauschal sagen kann, es führt einfach zu mehr Ungleichheit. Es kommt sehr darauf an, in welchem Länderkontext sozusagen. Und das Zweite, das hatte ich eben auch schon gesagt, es kommt sehr darauf an, wie die Politik darauf reagiert. Wenn die Politik eben darauf reagiert, dass man zum Beispiel öffentliche Beschäftigung im sozialen Dienstleistungssektor ausbaut oder Sachen wie den Mindestlohn einführt oder, wenn man jetzt mal radikaler denkt, sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen würde, dann ist das natürlich eine andere Auswirkung auf Ungleichheit, als wenn diese Dinge nicht passieren. Und ich denke schon, dass diese nächsten 5 bis 10 Jahre da sehr entscheidend sein werden, in welcher Gesellschaft wir leben in den Jahrzehnten danach. Weil auch diese grüne Transition und diese digitale Transition jetzt genau zusammenkommen. Und ja, da hängt sehr stark wieder von der Politik ab, was dann passiert. Und das ist, sage ich natürlich als Politikwissenschaftler.
Ja, aber das hört sich schon so an, als wäre halt der Begriff der Digitalisierung sehr, so, dass er alles sozusagen mit einnimmt. Also dass man nicht die Politik ohne die Bildung und dass man das nicht trennen kann, dass es schwierig zu trennen ist.
Ja, also ich denke schon, dass die Politik letzten Endes immer irgendwo mit ins Spiel reinkommt. Okay. Aber wie gesagt, ich bin der Politikwissenschaftler. Ich suche immer nach dem Politischen in verschiedenen Aspekten. Und natürlich kann man natürlich auch kritisch hinterfragen, wie viel kann die Politik da wirklich gestalten. Also gerade die Globalisierung, Bevölkerungswachstum oder jetzt auch bei uns der demografische Wandel hin zur alternden Bevölkerung, das sind so ganz große sozioökonomische Trends. Da kann die Politik kurzfristig nur bedingt gegensteuern. Also das sind einfach sozusagen Tanker, die da fahren und die kann man vielleicht ein bisschen beeinflussen in der Politik. Aber die großen Trends sind natürlich schon sozusagen säkulare Trends, die auch jenseits von der Politik sich entfalten. Aber das ist dann sozusagen die Frage, ob das Glas halb leer oder halb voll ist. Also wenn man sagt, naja, immerhin bleibt trotzdem noch ein gewisser Gestaltungsspielraum in der Politik. Also ein Land wie Schweden oder Dänemark geht sicherlich anders mit technologischem Wandel um als jetzt ein Land wie USA sozusagen. In USA ist halt natürlich die liberale Marktlogik, die schlägt da durch. Da führt das auch zu mehr Ungleichheit. Und in anderen Ländern, die einen etablierten Sozialstaat haben, wird diese Kraft des technologischen Wandels eher gefiltert und gebremst und etwas ausgeglichen. Noch. Man sieht ja aber leider auch in Skandinavien, dass da inzwischen der Rechtspopulismus auch um sich greift und so ein bisschen Fragezeichen ist, wie lange der skandinavische Wohlfahrtsstaat noch in dieser Form weiter existiert. Aber ich will jetzt auch nicht zu pessimistisch sein.
Also, wenn wir schon dabei sind, auch wenn es ein bisschen pessimistisch ist, durch die Digitalisierung sind schon auch politische Gefahren zu erwarten, weil die AfD in Deutschland wird ja auch immer eher populärer, als dass sie weniger Stimmen bekommt. Wird dadurch vielleicht der Populismus ein bisschen verstärkt oder an was könnte das liegen, dass wie Digitalisierung vielleicht einen schlechteren Einfluss auf unsere Politik hat. Oder auch auf die skandinavische.
Absolut, also da gibt es auch schon Forschung dazu, wie sich der technologische Wandel auf Unterstützung vor Populismus auswirkt, auf Rechtspopulismus, und es gibt noch nicht viele Studien, aber einige eben auch zu USA, aber auch international vergleichen, die können schon Effekte nachweisen. Also das heißt, die Gegenden, die stark von technologischem Wandel betroffen sind, haben tendenziell auch höhere Anteile von rechts- oder teilweise auch linkspopulistischen Wählern. Und das ist sicherlich ein Faktor. Es ist nicht der einzige Faktor, aber ich finde es eben auch interessant, weil natürlich die Diskussion zum Thema Rechtspopulismus sehr stark durch das Migrationsthema geprägt ist. Aber diese Daten zeigen, es geht eben nicht nur um Migration, sondern es geht auch um andere Veränderungsprozesse am Arbeitsmarkt, wie zum Beispiel durch technologischen Wandel oder Globalisierung, die erstmal nur bedingt was mit Migration zu tun haben. Also insofern kann man schon sehen, dass es da gewisse politische Reaktionen schon gibt.
Okay. Hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass vielleicht auch jetzt, ich sag mal, ältere Menschen beim Arbeitsmarkt über 50 oder über 40 sich aktiv noch bilden sollten in der Digitalisierung? Erstens, ob das sinnvoll wäre, und zweitens, ob das vielleicht eben auch die Gefahren mildern könnte?
Ja. Prinzipiell denke ich auf jeden Fall, aber die Frage ist, was wollen die Betroffenen selbst? Und das ist ein wichtiger Befund auch unserer Forschung zu dem Thema Einstellung, dass diejenigen, die sich selbst stark vom technologischen Wandel betroffen fühlen, also messen das sowohl objektiv, wobei das nicht so einfach ist, ob man sozusagen, ob der Job ein hohes Automatisierungsrisiko hat oder nicht, aber eben auch subjektiv, wenn man die Leute einfach selber fragt, was glauben sie denn selber, wird der Job in ein paar Jahren durch eine Software oder durch einen Roboter ersetzt. Also wenn diejenigen, die sich sehr betroffen fühlen, wenn man die fragt nach ihren Policy-Präferenzen, sprich nach der Art von politischer Reaktion von der Regierung, die sie sich wünschen, kommt eben raus, dass die am stärksten betroffen sind, eben nicht primär eigentlich mehr Investitionen in Bildung und Ausbildung wollen, sondern sie wollen lieber mehr Kompensation durch höhere Arbeitslosenbezüge und vielleicht auch sowas wie Grundeinkommen oder so. Und obwohl das ist jetzt eher Spekulation, weil wir das nicht in unserer Umfrage haben, vielleicht auch einfach bewusst ein Verlangsamen des technologischen Wandels, statt das einfach quasi ungesteuert dem Markt zu überlassen. Und das zeigt, dass es für die Politik nicht einfach ist. Also auf der einen Seite muss man, das ist sozusagen auch die Empfehlung immer in diesen Diskussionen von den ExpertInnen, mehr in Bildung und Ausbildung investieren, um die Leute fit für die Zukunft zu machen. Gleichzeitig sind diejenigen, die aber am stärksten davon jetzt betroffen sind, die wollen erstmal Sicherheit haben und Kompensation. Für viele wird das dann, gerade wenn man vielleicht über 50 ist, auch eher als Verpflichtung gesehen, jetzt muss ich auch noch mich weiterbilden. Ich will einfach nur meinen Job machen und in Rente gehen, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig. Aber das muss man natürlich auch schon ernst nehmen, wenn sozusagen der Widerspruch zwischen dem, was sich die Betroffenen wünschen und das, was die Politik versucht zu tun, zu groß wird, dann hat man genau diese Reaktion, dann könnte es auch mal zum Populismus, zu populistischen Ausreißerreaktionen kommen und so weiter. Also ich glaube, das spielt, weil dann sozusagen das die Gap, um einen Begriff von Ihnen von zu werden, zwischen die Responsivitätsgap immer größer wird, sozusagen.
Es gibt ja die Idee des Bildungsgrundeinkommens. Hat die was mit dem dauerhaften Bilden mit dem dauerhaften Auseinandersetzen mit der Digitalisierung im Job zu tun?
Ja, also die Idee kommt von einem kleinen, aber feinen Think Tank in Berlin, Zentrum für die liberale Moderne. Und ich hatte da mal auch die Gelegenheit, an einer Konferenz teilzunehmen. Da ging es nicht nur um dieses Bildungsgrundeinkommen, aber teilweise schon. Und ich finde das ein sehr interessantes Konzept, weil das Thema bedingungsloses Grundeinkommen wird immer wichtiger. Und wir haben auch tatsächlich gerade so eine kleine Studie dazu gemacht und selber auch Umfragedaten dazu erhoben und zeigen können, dass das eigentlich relativ beliebt ist in der Bevölkerung. Und im Cluster hatten wir vor ein paar Wochen Philipp van Parijs zu Gast, der Philosoph, der dieses Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens schon vor vielen Jahrzehnten mitentwickelt hat. Und also insofern finde ich das eine sehr spannende Diskussion. Dieses Bildungsgrundeinkommen ist aber eben jetzt nicht bedingungslos in dem Sinne, sondern es sagt, du kriegst ein Grundeinkommen, aber du musst oder du sollst es nutzen, um dich weiterzubilden. Und es gibt ähnliche Modelle, zum Beispiel in Österreich, die Bildungskarenz, geht in die Richtung, dass man quasi selbst gewählt sich entscheiden kann, ich gehe jetzt mal ein Jahr aus dem Arbeitsmarkt raus, aus meinem Job raus, bilde mich in der Zeit fort und mache danach vielleicht was anderes. Und dieses Gesetz zur Aus- und Weiterbildung, was ich eben schon mal erwähnt hatte, was jetzt gerade in der Pipeline ist und obwohl es sehr wenig in den Zeitungen diskutiert wird bis jetzt, halte ich das für ein sehr wichtiges Gesetz, weil da gibt es nämlich genau diese Idee. Das heißt dann zwar nicht Bildungsgrundeinkommen, weil ich glaube, das wird dann auch politisch ein bisschen schwieriger zu verkaufen, aber das nennt sich Qualifizierungsgeld in diesem Gesetzesentwurf. Und das ist aber vom Prinzip her nicht ganz unähnlich. Es geht nämlich darum, dass man sich als Arbeitnehmerin freiwillig dazu entscheiden kann, aus dem Job rauszugehen. Der Arbeitgeber bekommt in der Zeit vom Staat das Gehalt ersetzt der Person und die Person bekommt auch noch quasi eine Unterstützung zu den Lebenshaltungskosten auf dem Niveau vom Arbeitslosengeld 1. Also jetzt nicht 100%, aber so 70-80%, also gar nicht mal so schlecht. Und in der Zeit kann man sich dann sozusagen weiterbilden und das finde ich von der Idee her wirklich sehr gut und glaube ich, wäre ein ganz wichtiges Instrument, um dieses Thema Weiterbildung in Deutschland voranzubringen, weil auch da ist Deutschland ziemlich hinten dran. Und auch wir als Universitäten, wenn ich das mal selbstkritisch sagen darf, sind ja total hinten dran. Also in anderen Ländern hat man auch an Universitäten sehr viel größere Möglichkeiten, sich auch später nochmal mitten in der Berufskarriere wirklich qualifiziert weiterzubilden und nicht einfach nur so ein paar Futzelkurse zu machen, sondern wirklich richtige Zertifikate zu erwerben, die auch Arbeitsmarktrelevanz haben. Und in die Richtung sollte und muss es gehen. Und deswegen finde ich diese Idee sehr gut. Und ich denke, es würde auch politisch einfacher durchzusetzen sein, als jetzt ein vollkommen bedingungsloses Grundeinkommen.
Okay. Wir haben jetzt, oder ich habe Ihnen sehr viel kritische Fragen gestellt. Vielleicht können wir noch irgendwas, oder können Sie noch irgendwas Positives vielleicht über die Entwicklung des technischen Fortschritts in der Arbeitswelt reden. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwelche positiven Aspekte.
Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele positive Aspekte, aber ich glaube, dieser kritische Grundton, der entspricht auch ein bisschen der Diskussion in der Wissenschaft, die auch eher die negativen Folgen sieht und natürlich der Diskussion in der Öffentlichkeit. Aber jetzt bringe ich wieder unsere Umfrage ins Spiel. Wir haben da auch nach den, also quasi auch umgekehrt gefragt, was sehen die Leute denn für Chancen in der Digitalisierung und auch ihre Einstellung zu großen Technologiekonzernen, die werden ja auch immer eher kritisch betrachtet. Und erstaunlicherweise ist insgesamt, aber findet man auch sehr, sehr viele positive Einstellung zur Digitalisierung, wo Leute auch Chancen sehen. Also natürlich, auch wenn ich eben sehr kritisch über Digitalisierung in der Bildung gesprochen habe, natürlich gibt es da unfassbar tolle Chancen, wie man digitale Medien einsetzen kann in der Bildung. Wir haben über diese digitalen Tools auch die Möglichkeit, neue Formen der Partizipation zu ermöglichen, entweder in Universitätskursen. Wir haben bei uns im Kolloquium, im Exzellenzcluster auch immer viele Leute online dabei, wo man früher gar nicht dran gedacht hatte. Man kann natürlich auch gerade im Bereich Weiterbildung über die Technologie sehr viel mehr breiteren Zugang ermöglichen. Also da gibt es schon viele Dinge. Ich glaube, die insgesamt die Diskussion geht so ein bisschen auf und ab. Also am Anfang, als diese neuen Technologien zum ersten Mal rauskamen, war es halt ein absoluter Hype in die positive Richtung. Jetzt ist vielleicht eher der Hype in die negative Richtung gegangen. Und irgendwann hoffentlich kommt man dann doch zu einem etwas ausgeglichenen und differenzierten Bild, was die Chancen und Risiken der Digitalisierung angeht.
Okay, ja, das ist doch ein gutes Schlusswort für den Podcast. Herr Busemeyer, ich bedanke mich sehr, dass Sie sich mit uns zusammengesetzt haben. Haben Sie noch irgendwelche letzten Worte, die Sie vielleicht unseren Zuhörenden sagen wollen?
Nein, einfach nur viel Spaß beim Zuhören und vielen Dank für die Einladung.
Cool, das freut mich. Ja, dann danke auch von mir an euch fürs Zuhören. Mein Name ist Samuel Schatz und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet bei uns beim 9B-Podcast.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
Neun B ist ein Podcast des KIM Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.